Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen und guten Morgen hier bei einer neuen Folge von Okay Müd, eurem liebsten Format am Montagmorgen oder wann auch immer ihr es hören wollt, in dem es darum geht, dass ich, Dom Schott, hallo, herzlich willkommen, euch erzähle, vorstelle, welche Spiele in den nächsten Tagen erscheinen und die in meinen Augen ganz besonders vielversprechend erscheinen. Genauer gesagt geht es um die Woche vom 20. bis zum 26. April. Wir sind am Ende, fast am Ende dieses Monats angekommen. Die Zeit fliegt, Tempus fugit, es ist gruselig. Bevor wir zu den Spielen und auch dem seltsamsten Titel der Woche kommen, wie es die Tradition verlangt, möchte ich kurz aus meinem Leben erzählen, einfach nur, weil ich etwas sehr Schönes gemacht habe, was eine meiner seltsamen privaten Leidenschaften ist und ich an euch mal gerne weitergeben möchte, beziehungsweise davon kurz erzählen will, weil vielleicht kann die eine oder andere Person da draußen davon was mitnehmen und sich denken, Mensch, eigentlich super naheliegend, ich will das auch mal machen. Und zwar nenne ich es Zeitreise. Alle, die jetzt damit rechnen, dass ich eine echte Zeitreise mache, werden enttäuscht sein. Ich möchte das direkt vorweggeben. Nein, keine echte Zeitreise, aber etwas, was dem sehr nahe kommt. Und zwar folgendes. Ich will es an einem konkreten Beispiel erklären. Ich habe kürzlich ein Podcast-Interview gehört mit Conan O'Brien. Die Folge ist erschienen vor ein paar Wochen. Conan O'Brien, ganz berühmter, bekannter, auch mittlerweile schon etwas älterer Comedian, Late-Night-Show-Host und Lebemann, der in meinen Augen ein ganz fantastischer, kluger und lustiger vor allem auch Mensch ist. Und in diesem Interview, das vor einigen Wochen erschien, erst jetzt glaube ich so in den 60ern, ja, bin mir nicht ganz sicher, hatte er erzählt von wiederum einem anderen Interview, das er geführt hatte irgendwann in den 90ern, eines seiner allerersten Interviews, in denen er davon erzählt hat, wie es war, als bis dato jüngster Late-Night-Host eine Abendsendung im amerikanischen Fernsehen zu übernehmen. Er war damals so um die 30 Jahre alt, hatte eine wahnsinnige Drucksituation. Sein damaliges Debüt vor der Mattscheibe wurde auch begrüßt, empfangen und kommentiert mit viel Hohn, mit viel Spott, mit viel Kritik. Die amerikanische Öffentlichkeit war nicht allzu begeistert von seinen ersten Auftritten. Vorher hat er zum Beispiel bei den Simpsons geschrieben, also es war ein komplett neuer Schritt für ihn. Und dann kam er in dieses Interview in den 90ern, erzählt er in diesem Podcast, der vor ein paar Wochen erschien, und wurde konfrontiert im Laufe dieses Interviews in den 90ern mit einer Kritik an seiner Late-Night-Show, die er jetzt frisch übernommen hat. Und in dem Podcast erzählt er, wie er nach dem Gespräch in den 90ern sich in seine hier Kommode da reinsetzte, wo er geschminkt wurde und so, nach dem Gespräch, sie auf den Boden gelegt, zur Decke gestarrt hat und sich gedacht hat, das war das schlimmste Interview, das ich jemals geführt habe. Ich schäme mich so furchtbar. So, und jetzt kommt die Zeitreise. Ich höre also diesen Podcast, der vor ein paar Wochen im Jahr 2026 erschienen ist, in dem Conan O'Brien referenziert ein Interview aus den 90ern. Also knalle ich mich auf meine Couch, öffne YouTube, suche nach dem Interview aus den 90ern und finde es. Ich gucke mir dieses Interview in Gänze an, es ging eine knappe Stunde und in dem Interview wiederum erwähnt Conan O'Brien der 90er eine Ausgabe einer Late-Night-Show aus dem Jahr 1982, in der irgendein Filmstar, den ich schon wieder vergessen habe, aufgetreten ist und dieser Auftritt hat ihn super bewegt und berührt, damals noch als Teenager. Und dann dachte ich mir, naja, schaut doch mal. Habe gesucht und auf YouTube exakt die Ausgabe gefunden. 1982, Late Night Show. Der Gast war da. Ich habe mir die komplette Sendung angesehen. Eine Dreiviertelstunde oder wie die ging. Und jetzt kommt der größte Knaller. In der Sendung trat noch ein anderer Filmstar aus den 80ern. Und erzählte von ihrem Einstieg in die Welt des Schauspiels und ihr erster Film erschien in den 70ern. Und dann habe ich den Film nachgesehen und herausgefunden, den gibt's auf Amazon Prime Video und habe dann diesen Film gesehen. So, für manche von euch klingt das jetzt einfach nur wie ein verlorener Nachmittag. Ich aber muss sagen, das war so cool. Es war eine echte Zeitreise. Von einem Interview aus dem Jahr 2026 bis runter zu einem Hollywood-Film der 70er. Großartig. Ich habe das so genossen, Gänsehaut durchgehend gehabt. Und ich freue mich darauf, schon das nächste Mal wieder eine solche Zeitreise anzutreten, wenn mal wieder ein Nachmittag sich zu meinen Füßen legt und sagt, verbring mit mir Zeit, wie du möchtest. So, also, das wollte ich erzählen, war mir ein Bedürfnis. Wir gehen rein Spiele der Woche, 20. bis 26. April, gekrönt vom seltsamsten Titel der Woche. Wenn ihr, liebe Menschen da draußen, zu den Leuten gehört, die es gerne sehen, wenn irgendwelche Zahlen ein Plus dahinter oder davor bekommen und dann aus diesen Zahlen noch größere Zahlen werden, dann habe ich gute Nachrichten für euch, denn am 20. April erscheint ein Spiel, das wie gemacht für euch sein könnte. Es nennt sich Townsfolk und erinnert mich an eines der schönsten Brettspiele, das ich jemals gespielt habe, nämlich die Siedler von Catan. Ich weiß, Brettspiel-Enthusiasten und Enthusiastinnen werden jetzt rufen, das ist ein öder Klassiker, da gibt es sehr viel cooleren Kram. Und ich antworte, und ich mag die Siedler von Catan. Und deswegen mag ich auch Townsfolk. Ein Spiel, in dem es darum geht, auf einem Hexagonalfeld-Spielbrett eine Siedlung hochzuziehen, beginnend mit einer ganz kleinen Grundsiedlung, ein erstes Stadtgebäude, hier und da eine Farm. Und dann geht es darum, auf den angrenzenden Hexagonalfeldern neue Gebäude zu errichten mit den Ressourcen, die man bisher erwirtschaftet hat, um eine wirtschaftliche Powerhouse-Schneekugel zu erschaffen. Das war ein Wort, das alle verwirrt hat. Ich möchte es gerne mit anderen erklären. Neue Gebäude bauen, neue Ressourcen ernten, Zahlen gehen hoch. Das ist die Idee von Townsfolk, ein Aufbaustrategiespiel, wenn man so möchte, das sich um diese kleine Siedlung dreht, die immer größer wird, um immer neue Gebäude von uns erweitert wird und hoffentlich dazu führt, dass unsere Ressourcenwerte immer mehr und immer weiter steigen. Es ist eine super entschleunigte Spielerfahrung. Ich habe die Demo bereits ausprobiert. Man guckt sehr viel auf dieses Spielbrett da auf dem Bildschirm, schaut dabei zu, wie eine Farm, die man als Bauauftrag auf einem der Hexagonalfelder in Auftrag gegeben hat, gebaut wird. Dann ist sie fertig, dann kann man eine neue Farm in Auftrag geben oder auch ein Häuschen, wo sich neue Bewohnerinnen und Bewohner ansiedeln oder eine Försterei, ein Sägewerk, all dieser Kram, den man aus diesen Spielen kennt, aber sehr entschleunigt. Es gibt eine Vorspultaste, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das passt gar nicht zum gewollten Spielerlebnis. Es soll hier darum gehen, Gebäude zu bauen, anzuklicken, abzuwarten, zuzusehen, wie die Zahlen langsam nach oben gehen. Entwickelt wird diese geniale Spielformel von einem schwedischen Studio namens Short Circuit Studios. Die haben in der Vergangenheit schon das ein oder andere Spiel ähnlicher Art gemacht, die ich aber alle nicht kenne. Hearthside, Teeny Tiny Trains, Teeny Tiny Town. Das sind Titel, an denen sie sich bisher versucht haben, und Townsfolk erscheint mir das bisher ambitionierteste Spiel zu sein, sowohl was den Umfang angeht, die Zahl an Gebäuden, die man da nach und nach freischaltet und die Ressourcenzahlen nach oben treiben sollen, die sind recht hoch, und zum anderen scheint mir auch der Look am durchdachtesten zu sein aus dem gesamten Portfolio. Townsfolk hat einen krass pixeligen Look, es ist fast schon erdrückend blockig und überhaupt auch in einer recht dunklen Farbpalette gehalten. Man sollte ja vielleicht rechnen jetzt mit so einem cozy, gute Laune, helle Töne Spiel, aber nee, es ist erstaunlich duster. Ich mag's, mir gefällt's. Ein Spiel, in dem die Zahlen nach oben gehen, wenn man ein Wirtschaftsgebäude nach dem nächsten baut. Darum drumherum gibt's noch Features, die ich persönlich gar nicht gebraucht hätte. Es gibt einen Technologiebaum, es gibt ein bisschen Militär, aber im Herzen ist und steht und steckt das Aufrichten neuer Gebäude, das Sammeln automatisch über diese Gebäude von Ressourcen und das Zusehen, wie die Ressourcenzahlen nach oben gehen. Excel das Spiel, Townsfolk, toll! Ebenso, am 20. April erscheint ein komplett anderes Spiel als das zuvor vorgestellte Townsfolk, nämlich ein isometrisches 3D Action-Rollenspiel mit ordentlichem Knall und Wumms, das sich nennt Bilina. Und es ist ein Spiel, ein Action-Spiel, ein episches, das die Geschichte eines Helden erzählt, der die Welt retten und irgendwelche bösen Monster besiegen muss. Alles allerdings angesiedelt in der slawischen Mythologie. Und das reicht mir persönlich ehrlich gesagt schon, um es auf die Wunschliste zu setzen. Eine Demo gibt es leider nicht von diesem Spiel. Das heißt, ich muss es mir blind aus der Ferne angucken, wie ihr auch, außer ihr kauft es euch heute direkt am Montag, wenn es denn erschienen ist. Mich macht's an. es hat einen ganz faszinierenden Vibe, eine ganz interessante Atmosphäre, die es ausstrahlt. Die Welt selbst, in der man sich da bewegt und als Held, ne, sein eigenes Schicksal erkundet und herausfindet, wie man irgendwelchen Leuten helfen kann, ist zunächst mal in knalligen Farben gehalten. Das ist eine sehr bunte Inszenierung, Fantasy-artig. Aber dann gibt es immer wieder Kämpfe gegen Monster, kleinere Kreaturen, aber auch gegen große Bosse. Und die werden im Trailer unterlegt mit so einer Heavy-Metal-Musik. Und ich weiß nicht, ob das aus dem Spiele-Soundtrack heraus ist oder nur im Trailer, aber es passt, denn die sehen plötzlich bierernst aus, Leben und Tod. Diese Fantasy-Knalligkeit der Level-Architektur davor tritt in den Hintergrund. Stattdessen diese actionreichen Kämpfe gegen die Bosse, das macht mich alles an. Ansonsten scheint es so, als würde dieses Spiel nichts bieten, was man nicht schon kennen würde aus diesem isometrischen Action-Rollenspiel-Genre, aber eben mit dieser Besonderheit, dass wir unterwegs sind in der slawischen Mythologie. Wer da Bock drauf hat, mal wieder so ein Spiel auf die Festplatte zu zerren und da sicherlich die ein oder andere Stunde versenken zu müssen, bis man das Ende des Spiels erreicht, herzlich willkommen. Es ist auch kein Early Access, sondern geht direkt in den Full Release raus. Entwickelt von einem Studio, das ich nicht kenne, nämlich Far Far Games. Die scheinen mit diesem Spiel ihr kommerzielles Erstlingswerk hinzulegen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Es sieht vielversprechend aus. Ich werde es mir ansehen. Es gibt in meinen Augen auf dem NES zwei Spiele, die diese Konsole in absolute, darf man niemals vergessen, Sphären befördert hat. Zum einen Zelda 2, The Adventure of Link, und zum anderen Hook, das offizielle Hook-Lizenzspiel. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich liebte diese Spiele als Kind und freue mich deswegen, dass nun auch wieder am 20. April ein Spiel auf uns darniederrauscht, das in den Fußstapfen dieser beiden Giganten wandelt. Dieser Titel heißt Saint Slayer, Spear of Sacrilege. Sacrilege, um Gottes Willen. Indem es darum geht, dass wir, und ich formuliere es erstmal vage, als Held ein mysteriöses Artefakt bergen müssen, um die Bevölkerung zu retten vor den bösen Mächten. Und jetzt kommt aber der große Twist. Dieser Held heißt, ich bin ganz großer Fan von diesem Twist, der Held heißt Rüdiger. Wir sind im Jahr 1698 und die bösen Mächte sind Satanisten innerhalb des Heiligen Römischen Reiches, die versuchen, die Bevölkerung zu verschleppen zu den Höllenpforten. Und wir müssen ein katholisches Artefakt bergen und die Bevölkerung vor den bösen Mächten bewahren. Na, wenn das mal keine Rahmung ist, großartig. Und es spielt sich wirklich exakt wie Zelda 2 oder das Hook-Lizenzspiel vom NES. Side-Scroller, pixelig bunt, klobig, schwerfällige Steuerung, genauso wie ich es in Erinnerung behalte. Game-Over-Screen, wenn man zu oft getroffen wurde. Und das ist besonders toll, wenn man möchte, ein lokaler Koop-Modus ist auch mit dabei. Entwickelt wird das Ding von einem super kreativen Indie-Entwickler namens Lilimo Games, der in der Vergangenheit schon einige Spiele ähnlicher Art veröffentlicht hat. Nichts davon habe ich gespielt, aber alle wandeln in den großen Retro-Fußspuren der Vergangenheit. Titel wie Haproxia, Haproxia 2, Twin Breaker, A Sacred Symbols Adventure, Perils of Baking, all diese Dinge. Aber dieser Titel hier, der macht mich jetzt vertraut mit dem Portfolio von Lilimo Games und ich habe die Demo gespielt. Sie ist genauso, wie ich es mir erhofft habe. Ich werde mir auch die Vollversion schnappen. 20. April geht's los. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, ich möchte es euch ans Herz legen. Es ist wie früher, aber nur besser, weil es auch ein bisschen anders ist. Nun darf ich euch begeistern mit einem weiteren Spiel, das fast zum seltsamsten Titel der Woche gekürt wurde, wenn nicht das andere Spiel noch seltsamer gewesen wäre. Ich spreche von Titanium Cord, ein Spiel von A.P. Thompson. Und den kennt man, der hat letztes Jahr, 2025, ein wunderbares Spiel namens Consume Me rausgebracht, in dem es um die retrospektive Aufarbeitung des Schulalltags ging. Ganz interessantes, faszinierendes Spiel, das vor allem mich persönlich beglückt hat durch seine Inszenierung. Consume Me war ein Spiel, das strotzte vor kreativen Ideen, wie man ein Spiel inszenieren kann. Kleine Empfehlung am Rande. Und dieser Linie bleibt sich das Entwicklerteam Team der Indie-Entwickler jetzt treu mit Titanium Cord. Ein Spiel, das schwer in Worte zu fassen ist. Ich versuche es mal. Wir spielen eine junge Frau, die im Rahmen einer Theateraufführung in ein fernes, seltsames, märchenartiges Land gerät und jetzt dort herausfinden muss, wo ist sie eigentlich, was sollen die Leute hier und was ist ihre Aufgabe. Das Besondere ist, erstens, diese Geschichte ist gerahmt wie bei einem Theaterstück. Ganz zu Beginn des Spiels stellt sie uns einen Moderator vor, begrüßt sein Publikum und sagt, wir haben eine Geschichte, ein Theaterstück für euch, liebes Publikum, vorbereitet, das allerdings noch nicht fertig geschrieben ist. Wir müssen das so ein bisschen entlang des Weges während des Stücks improvisieren und zusammenbasteln und vielleicht sogar daraus, sagt der Moderator, einen Wettbewerb machen, wer ist schneller, das Team, das die Geschichte schreibt und die Papierchen zum Spieler weitergibt, wie es weitergehen soll, oder der Spieler selbst, der durch seine Entscheidung vorgibt, mit was das Schreiberteam arbeiten muss. Das ist schon eine ungewöhnliche Rahmung und jetzt wird's noch ungewöhnlicher, denn zweitens, das Spiel ist ein Mix aus altmodischem Pixel-Rollenspiel, wo wir wirklich in den Anfang 80ern sind. Man guckt auf Pixelblöcke von oben, die verschiedenfarbig gekennzeichnet sind. Man läuft umher, spricht mit Personen, redet mit denen, findet neue Dinge über die Spielwelt selbst heraus. Wenn man aber mit den Figürchen spricht, öffnen sich super schön gepixelte, hochdetaillierte und vor allem in so pink- und grell-blautönen gehaltene Figürchenporträts, die auch dann wieder aus den kompletten Regeln ausbrechen. Man sollte erwarten, irgendwelche Fantasy-Kreaturen wie Ritter oder so ein Kram, aber nein, das sind dann plötzlich wieder Gestalten, die zu uns sprechen, die wie aus unserem Alltag gesprungen zu sein scheinen. Ein Chef, eine Kollegin in der Agentur, die gerade ihre Steuern macht. Seltsam. Und dann noch zur Spielmechanik selbst. Wenn wir nicht gerade mit Leuten reden und umherlaufen, müssen wir Puzzle lösen, Schiebepuzzle, die so ein bisschen funktionieren wie Candy Crush. Das heißt, man hat eine ganze Reihe von Symbolen auf dem Bildschirm, die man so anordnen muss, dass gleiche Symbole über oder nebeneinander stehen und dann lösen die sich auf und neue Symbole rücken nach. Und das wird aufgefüllt mit der Narration wieder. Also wenn wir dann auf dieses Brettchen schauen und da gibt es verschiedene Symbole und die lösen wir auf und plötzlich rollt ein Schloss als ein neues Puzzlestück in diesen Bildschirm hinein, dann beginnt die Narration sich einzuschalten und sagt, oh, und plötzlich entdeckten wir ein Schloss. Und wenn wir jetzt weiter puzzeln, à la Candy Crush, und es so schaffen, dass dieses Schloss nach und nach rückt auf unsere Spielfigur, die da auch irgendwo in diesem Feld darum steht, greift die Narration das auf und sagt, das Schloss kam immer näher. Und wenn wir es verkacken und so doof puzzeln, dass das Schloss wieder weiter wegrückt, dann sagt das Spiel, seltsamerweise begann das Schloss nach links und rechts zu laufen. Ne? Ihr versteht die Idee. Candy Crush als Kernspielmechanik, ein Schiebepuzzle, das dann aufgefüllt wird mit der Narration. Wenn ihr verwirrt seid, so soll es sein. Es geht leider nicht anders. Man muss Titanium Cord wohl mal ausprobiert haben. Es gibt eine Demo, die gibt euch einen sehr guten Eindruck davon, was das Spiel von euch will. Wird auch hervorragend bewertet von Menschen, die sie schon gespielt haben. Und ansonsten wartet auf uns dann am 23. April die Vollversion. Und ich glaube, das wird ein Spektakel für Auge, Kopf und Geist. So, haltet euch fest. Seltsamster Titel der Woche, verstörend, rutschte mir fast schon raus bei der Beschreibung. Folgendes. Ultimate Drummer. Ein Spiel, das erstmal klingt wie ein Musikspiel, aber dann doch irgendwie was ganz anderes ist. Erscheint am 22. April, wird herausgebracht von einem Entwicklerstudio, das den coolsten Namen der Welt hat, nämlich Cool 3D World. Und dreht sich um einen Schlagzeuger, der zu Beginn des Spiels laut Demo von einem gigantischen Männerkopf gefressen, geschluckt wird, ausgespuckt wird in einer neuen Paralleldimension und dort jetzt Rätsel lösen muss, während er fast nackt und deformiert am Schlagzeug spielt. Jawohl, das ist es. Es ist also kein Musikspiel per se, sondern vor allem musste ich dann feststellen, ein 3D-Plattformer mit einem ganz eigenwilligen 3D-Look. Es ist alles schief, seltsam, verstörend. Ein Beispiel, im Rahmen der Demo bin ich erst durch Sonic-artige Ringe gesprungen, habe dann drei Statuen so ausgerichtet, dass eine Statue, ein Mann mit einem Blasrohr, einer anderen Statue, ein Mann, der seinen Arsch hochhält, in genau diesen reinschießt mit einem Blasrohr und der Mann, der abgeschossen wird, schreckt dann erschrocken auf und sorgt dafür, dass ein anderer Mann als Statue einen Käfig öffnet, in dem ein Dodo endlich hinwegfliegen kann. Das war eines der ersten Rätsel in der Demo. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ich habe Kopfschmerzen, was soll das? Dann seid ihr schon mit mir gemeinsam in einem Raum. Also ganz seltsam. Es ist so ein Trash, what the fuck, irgendwie dieses lustig Kopfausspiel, das auch ein bisschen Geschicklichkeit verlangt. Wie gesagt, es gibt Plattforming-Abschnitte, aber das ist wirklich arg im Rahmen gehalten. Es geht vor allem um diese vielen, vielen what the fuck-Momente, die sich ereignen in dieser fiebertraumartigen Welt. Was ganz schön ist, finde ich, man kann als Schlagzeuger tatsächlich auch das Schlagzeug benutzen, beziehungsweise muss es sogar. Zum einen nämlich individualisiert man seine Spielfigur, ne? Man kann sich da ziemlich seltsame und grausige Gestalten zusammenbasteln. Wird auch in diese Richtung gedrückt von dem Charaktereditor. Es beginnt schon mit so einer Default-Kreatur, die wirklich seltsam aussieht. Und dann aber, zum anderen sitzt man an seinem Schlagzeug und bevor der Platforming-Level losgeht, kann man sich aus einem recht komplexen Musikbaukasten ein Beat zusammenklicken. Und diesen Beat, den spielt dann unser Schlagzeuger die ganze Zeit während des Spielens und man kann mit dem Mausrad noch darüber entscheiden, ob dieser Beat schneller oder langsamer gespielt werden soll. Offenbar gibt es auch Rätsel, wo dann dieser Beat benutzt werden muss, aber es ist vor allem auch erstmal die eigene Soundbegleitung, die man sich zurechtbastelt und so spielt man dann dieses Spiel. Laut Steam-Seite soll es 1 bis 2 Stunden lang sein, also es ist wirklich so ein Fun-Game, das wahrscheinlich auch nicht allzu teuer sein wird, erscheint am 22. April und ist vielleicht genau für die Menschen was, die in die Welt hinausgucken und sich denken, Mensch, verrückter und abgedrehter kann es eigentlich gar nicht mehr werden, als die Schlagzeilen, die wir jeden Tag lesen. Für diese Menschen ist Ultimate Trauma gemacht, denn dieses Spiel wird euch sagen, ja, da draußen ist es komisch, aber ich bin noch komischer. Angemessen verstört von diesen Eindrücken darf ich euch nun noch entführen in die Woche bei Orky Cool und was euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da so erwarten wird heute. Wie gesagt, Orky Müd, was heißt wie gesagt, das ist das Format, das wir gerade hören. Morgen dann erscheint eine neue und zwar ganz besondere Folge am Dienstag. Orky Cool bespricht das Format, in dem normalerweise wir uns Spiele zur Brust nehmen und Spiele begutachten, besprechen, diskutieren, analysieren, kritisieren. Dieses Mal gibt es eine Sonderfolge. Und zwar haben wir, Lea Irin und ich, insgesamt 5 Spiele gespielt, ausprobiert und dann für empfehlenswert erachtet, die wir getitelt haben als die verstörendsten Spiele der ganzen Welt. Es sind Spiele, die auf eine ganz komische Art und Weise einen anpacken, beschäftigen, nicht nur, aber auch vor allem auf eine gruselig-schaurige Art. Wir haben uns bemüht, einen bunten Mix zu finden und daraus wurde eine ganz tolle Folge, die ich sehr genossen habe. Am Mittwoch dann erscheint, apropos genießen, eine neue, mittlerweile jetzt schon die 4. Folge der Ödland-Chroniken, meinem Audio-Let's Play, produziert fast wie ein Hörbuch, wie jemand aus der Community so schön gesagt hat, indem ich meine Reise dokumentiere zurück in die Spielwelt von Fallout New Vegas, die ich zuletzt betreten habe vor über 14 Jahren. Es ist eine aufregende Reise. Es ist unglaublich viel Arbeit, aber es macht so einen Spaß und ich freue mich jetzt schon, was ihr zu dieser 4. Folge sagen werdet. Am Freitag dann erscheint eine ganz besondere Folge Okay Cool fragt nach, das Format, in dem ich mit einer kleinen oder großen Frage zu Leute gehe, die sich auskennen und dieses Mal mit einem besonderen Twist. Ich habe hier vor 1-2 Wochen in diesem Format Okay Müd ein Spiel vorgestellt, das da erschienen ist, nämlich I Am Jesus Christ, ein Spiel, das uns zum Erlöser macht, zu Jesus Christus und seine Geschichte, sein Leben spielbar macht. Und dieses Spiel finde ich wirklich interessant als Atheist und als jemand, der ein Herz hat für ungewöhnliche Spielerfahrungen. Und außerdem scheint das Spiel laut Steam-Rezensionen gar nicht mal so schlecht zu sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, dieses Spiel will ich mir mal näher angucken. Aber es wird noch besser. Ich habe das nicht mit irgendeinem Gast gemacht, sondern mit einem Priester, mit einer gläubigen Person, mit einem katholischen Priester, der selbst im Dienste der Kirche steht und gleichzeitig aber auch gerne Computerspiele spielt. Und wir haben gemeinsam dieses Spiel uns mal angeguckt, einmal aus der gläubigen, religiösen Perspektive, aus der atheistischen und stellen außerdem die Frage, wie sieht's denn aus mit der Darstellung von christlicher Religion im Videospielen? Hochinteressant. Diese Podcasts sind allesamt reserviert für Menschen, die Orky Cool finanziell bei Orky Cool, bei Steady mit einem Abonnement unterstützen. Für einen 5er seid ihr dabei, Leute. Und ich finde, es lohnt sich. Ich bin da eine neutrale Stimme. Völlig unvoreingenommen kann ich euch diesen Support für Orky Cool empfehlen. Und ansonsten hören wir uns am Sonntag wieder bei Orky Cool trifft. Da habe ich wieder einen ganz wundervollen Gast bei mir. So. Und nun Wunderschöne Woche euch. Passt auf euch auf. Vielen Dank fürs erneute Reinhören hier bei Alchemyth. Ich genieße es jedes Mal und ihr hoffentlich da draußen auch. Tschüss!